Sollte es zum Krieg zwischen Israel und dem Iran kommen, kann daraus ein Flächenbrand im gesamten Nahen Osten werden oder schlimmer noch der nächste Weltkrieg. Trotz vieler Warnungen in dieser Richtung hat Israel vor einer Woche den Iran tatsächlich angegriffen, Städte, Militäreinrichtungen, Atomanlagen. Daraufhin hat der Iran mit Raketenangriffen auf Israel geantwortet. Auf beiden Seiten gibt es seitdem Tote und Verletzte. Martin Kobler, ein exzellenter Kenner des Nahen Ostens, früherer deutscher Botschafter in Ägypten, Irak und Pakistan, außerdem Leiter des Büros von Ex-Außenminister Fischer und UN-Sonderbeauftragte für den Irak und Libyen, ist heute im Telepolis-Podcast zu Gast. Schönen guten Tag, Herr Kobler.
Ja, guten Tag, Herr Rengel.
Wie groß ist aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass dieser Krieg außer Kontrolle gerät?
Nun ja, ich hoffe natürlich, dass die Amerikaner nicht in den Krieg eintreten und dann ist die Gefahr auch nicht so groß, dass es außer Kontrolle gerät. Also mit Stand von jetzt, und wir sprechen ja jetzt hier am Donnerstag, sehen wir ja die Dislozierung amerikanischer Truppen, der drei Flugzeugträger, die B-2-Bomber, die Tankflugzeuge, die in Zypern stationiert sind. Also da ist schon ein Aufbau militärischer Macht seitens der Amerikaner. Aber das kann ja genauso gut Drohkulisse sein. Und ich würde bis jetzt noch sagen, dass ich eigentlich überwiegend nicht mit einem amerikanischen Kriegseintritt in die israelisch-iranischen Auseinandersetzungen rechnen. Aber da kann man sich natürlich täuschen.
Ja, was spielt denn aus Ihrer Sicht eine Rolle bei der Einschätzung durch den amerikanischen Präsidenten? Also was aus seiner Sicht könnte denn dafür und was dagegen sprechen, dort militärisch direkt einzugreifen?
Nun, das eine ist die Solidarität natürlich mit Israel. Israel hat bestimmte Kriegsziele und das ist Zerstörung der Nuklearanlagen und das ist ohne diese amerikanischen Bunkerbreakers nicht zu machen. Und die können von diesen B-2-Bombern eben nur abgeworfen werden. Also wenn nachhaltig die iranischen Nuklearanlagen zerstört werden müssen, wollen, nicht wahr? Dann braucht man eben diese amerikanischen Waffen. Das spricht auf der einen Seite dafür. Die Zeit letztlich geopolitisch ist günstig, so etwas zu machen. Hisbollah ist gelähmt, Hamas ist unter Druck in Gaza, die Houthi-Rebellen sind schwach auf der Brust, das Assad-Regime ist gefallen. Also dieser Halbmond, der bisher existierte, von Iran bis zum Mittelmeer mit den Proxys der Iraner, das ist jetzt alles nicht mehr da. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer das Risiko der Eskalation. In dem Moment, in dem Iran so unvorsichtig sein wird, eine amerikanische Militärbasis anzugreifen, ist Amerika automatisch im Krieg. Ansonsten, glaube ich, wird Trump sich das überlegen. Er ist ja angetreten eigentlich mit dem Slogan, keine weiteren Kriege. Im Gegenteil, ich werde die Kriege beenden innerhalb von 24 Stunden. Ukraine, Nahost, das wird alles besser, hat er dem amerikanischen Volk gesagt. MAGA, make America great again. Lass uns nicht in weitere riskante militärische Abenteuer uns stürzen. Und das spricht dann natürlich hier dagegen. Ich höre, es gibt auch ziemlich viel inneramerikanische Opposition hier. Also er wird sich das sehr genau überlegen.
Aber Israel hat ja als Kriegsziel verkündet, die Atomanlagen zu zerstören, den Iran daran zu hindern, die Atombombe zu bauen. Und das wird aber ohne amerikanische Hilfe gar nicht möglich sein, wie Sie gerade auch geschildert haben, weil eben die entsprechenden Bomben bei den Israelis gar nicht vorhanden sind. Das heißt, Israel müsste dann diesen Krieg beenden, sich zurückziehen?
Nun ja, also jede militärische Aktion muss ja ergänzt werden durch eine politische Aktion. Militärisch wird keine Lösung keines Konflikts irgendwie nachhaltig sein. Auch nicht die Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel hier. Das heißt, dass eine militärische Schwächung der iranischen Kapazitäten, dass das parallel gemacht werden muss mit einem politischen Ansatz. Ich erinnere an dieses JCPOA, also das Atomabkommen. Ich war ja selbst noch mit Joschka Fischer in den ersten beiden Sitzungen im Iran damals. Es war ja Fischers Idee letztlich, dass man die Iraner rein verhandelt, dass man ihnen gestattet 2-3% Anreicherung für zivile Nuklearkapazitäten zu haben, aber nicht drüber hinaus und dass das überwacht werden muss. Und das war ja das JCPOA, das war sicherlich nicht immer wurde es angewandt, die Inspektionen haben nie richtig stattgefunden, aber das ist ja ein politisches Standbein. Also nochmal, militärisch wird keine nachhaltige Lösung möglich sein. Das braucht ein politisches Standbein und es freut mich, dass der Außenminister Wadefuhl, der britische und der französische Außenminister sich mit dem iranischen Außenminister in Genf treffen, um dann politischen Ansatz zu fahren. Das ist genau das Richtige.
Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist das, was der Bundeskanzler gesagt hat, gerade erst im Interview mit dem ZDF. Da hat er sich eindeutig auf die Seite Israels gestellt, hat diesen israelischen Angriff befürwortet, hat sogar wörtlich gesagt, die machen dort die Drecksarbeit für uns. Aber das ist natürlich auch eine Frage, die man völkerrechtlich bewerten muss. Also ist das nicht ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, den die Israelis da gerade führen?
Nun ja, also das mit der Drecksarbeit wäre meine Sprache nicht. Und ich finde, ein deutscher Bundeskanzler sollte da seine Worte ein bisschen wägen, was er da in die Welt setzt. Wenn man über das Völkerrecht spricht, dann habe ich da auch eine relativ klare Meinung. Es hängt letztlich von den Fakten ab, wie lange, wie nahe die Iraner an einer Anreicherungsstufe von waffenfähigem Plutonium erzielt haben und ob es wirklich 5 Minuten vor 12 hier ist. Man darf nicht vergessen, Iran ist der Staat, der seit 30 Jahren sagt, wir wollen den Staat Israel zerstören. Da stimme ich all denen zu, auch Kanzler Merz, der sich da auf die Seite Israels stellt. Es ist ein Staat, dessen Staatsphilosophie ist, einen anderen Staat zu zerstören. Ich meine, man stelle sich das mal vor, jemand würde Deutschland sagen, also du hast kein Recht zu existieren und wir überziehen dich mit Militäraktionen, um dich auszulöschen. Also das geht nicht. Das heißt, die Ursache liegt hier in der Tat bei Iran. Zudem, da haben wir schon drüber gesprochen, gibt es die Hisbollah, gab es das Assad-Regime, gibt es die Houthis, gibt es die Hamas, die Stellvertreter Irans in der Region, die versucht haben, Israel hier einzuzingeln. Also insofern kann ich schon verstehen und bin auch sehr dafür, dass man hier Israel unterstützt. Von der Völkerrechtsmäßigkeit her, finde ich, ist es gedeckt nach Artikel 51 der VN-Charta, wenn es wirklich als Präventivschlag durchgehen kann. Das kann ich schlecht beurteilen.
Ja, lassen Sie mich da kurz mal einhaken, aber ist das nicht gerade der springende Punkt? Also wer kann das denn tatsächlich einschätzen? Die Israelis behaupten das eine, die Internationale Atomenergiebehörde, soweit ich weiß, schätzt das weniger dramatisch ein und selbst die US-Geheimdienstchefin Gabbard hat gesagt, es ist nicht so, dass der Iran jetzt in wenigen Tagen die Atombombe hat. Also mit dieser Begründung könnte man diesen Krieg führen, aber ist sie stichhaltig?
Nun ja, das lässt sich letztlich nur ex post, also hinterher beurteilen. Ich erinnere mich an den Irakkrieg. Ja? Damals hatten wir auch diesen Informanten Curveball, der vom BND geführt wurde, der gesagt hat, da gibt es Biowaffen. Und die Amerikaner haben sich bei ihrer Intervention haben sich sehr stark auf diese Aussage gestützt. Und hinterher hat sich herausgestellt, dass es alles fake war. Hat alles nicht gestimmt. Hinterher kamen die Inspektoren in den Irak und haben nichts gefunden. Also letztlich lässt sich das jetzt nicht mit Gewissheit sagen, weil weder Sie noch ich noch sonst irgendjemand haben Informationen, wie nahe der Iran wirklich an der Anreicherungsfähigkeit ist. Ich habe das Video gesehen hier natürlich auch von Netanyahu vor der UNO, nicht wahr, wo er vor 30 Jahren schon gesagt hat, es ist 5 vor 12. Also es wird ja schon länger da mit dieser Idee da gespielt. Aber hier kann ich jetzt und ich finde niemand gerade eine Aussage machen, weil eben keine Inspektionen stattgefunden haben. Ich finde, man hätte da etwas anders rangehen können. Man hätte ein Ultimatum setzen können dem Iran und sagen, jetzt lass endlich mal die IAEO-Inspektoren ins Land und lass uns ein eigenes Bild hier sich verschaffen, wie es mit eurer Anreicherung steht. Das hat der Iran aber abgelehnt und das hat er immer abgelehnt. Die Frage ist, warum? Und da würde ich lieber Benefit of the Doubt sagen, dann ist dann doch ein Präventivschlag zumindest in Betracht zu ziehen und aber begrenzt auf die Zerstörung der Nuklearanlage. Also nicht Regime Change oder diese anderen Dinge, sondern begrenzt auf die Zerstörung der Nuklearanlage. Denn es geht nicht an, dass ein Staat einen anderen mit der Vernichtung droht.
Aber weil Sie gerade von Regime Change sprechen, die israelische Seite sagt das ja ganz deutlich. Das iranische Regime muss fallen. Also die verbinden das ja mit diesem Krieg.
Naja, so deutlich habe ich das jetzt nicht gehört. Ich will jetzt die Israelis hier nicht verteidigen. Es geht ihnen primär um die Zerstörung der Nuklearanlage. Wenn da als Sekundäreffekt, es gibt ja mehrere Sekundäreffekte, wenn das einen Aufstand der Bevölkerung auslösen würde gegen das Regime, 80% bin ich überzeugt, der Iraner sind gegen das Regime, das sehr totalitär und repressiv gegen das eigene Volk agiert, dann wäre das den Israelis, aber auch anderen, ja, wie den sunnitischen Staaten, den Golfstaaten, den Amerikanern oder auch dem Westen, würde, glaube ich, niemand dem eine Träne nachweinen. Aber es darf keine Begründung sein, einen Schlag gegen Iran zu führen.
Was die Hoffnung auf Regime-Change angeht, da lohnt sich aber vielleicht auch mal der Blick in den Irak. Dort wurde ja Saddam Hussein gestürzt. Aber was sich dann entwickelt hat in den nächsten Jahrzehnten, muss man ja sagen, das war nur nicht zum Vorteil des Westens und auch der Demokratie.
Ja, in der Tat. Ich war ja da selber im Irak 2 Jahre als Leiter der UNO-Mission UNAMI und habe das wirklich aus der Nähe verfolgt. Ich war auch deutscher Botschafter im Irak nach dem Sturz von Saddam Hussein. Also man kann die beiden Sachen aber nicht vergleichen. Es war ja eine breite Invasion mit Bodentruppen des Irak. Die Amerikaner waren ja mit 150.000 Truppen im Irak. Das steht ja überhaupt nicht zur Debatte, dass der Irak jetzt mit amerikanischen Bodentruppen hier da überfallen wird oder dass da ihre Bodentruppen da im Spiel sind. Was zur Debatte steht mit amerikanischer Involvierung, das sind die B-2-Bomber und die bunkerbrechenden Waffen, aber nicht eine Bodeninvasion des Iran, wie das im Irak der Fall war.
Herr Kobler, Sie haben vorhin die Mission von Bundesaußenminister Wadephul angesprochen, der verhandeln will mit dem iranischen Außenminister und auch die Außenamtschefs von Frankreich und Großbritannien sollen beteiligt sein. Aber wie sinnvoll ist denn das in der gegenwärtigen Situation, wo noch völlig unklar ist, was die Amerikaner machen? Im schlimmsten Falle gibt es eine Parallele. Deutschland und andere verhandeln mit dem Iran und die Amerikaner greifen militärisch ein.
Sie sprechen das richtige Wort aus hier, parallel. Ja, es ist immer nötig, dass man parallel zur Militäraktion, was auch immer sie sein, es ist ja Israel, der gerade mit Iran einen Waffengang hat, es ist ein mögliches amerikanisches Eingreifen und parallel muss versucht werden, das zu verhindern. Die Welt krankt doch daran, dass es keine Konfliktprävention gibt. Und es hat bisher nicht geklappt mit der Prävention, das ist aber kein Grund, und da bin ich so ein bisschen UNO-sozialisiert, weil ich ein Drittel meines Berufslebens halt dort verbracht habe, immer parallel verhandeln, immer versuchen, eine Eskalation zu finden und sich nicht darauf zurückzuziehen, jetzt haben wir eine schwierige Lage oder wie wir das in Ukraine machen, der andere Partner will nicht reden, Putin will nicht reden, von Anfang an einen Verhandlungskanal, offene Kanäle aufbauen und das, finde ich, macht Wadephul und seine Kollegen ganz richtig und das ist das Gebot der Stunde.
Aber trotzdem nochmal nachgefragt, wie sinnvoll ist das, wenn die Amerikaner dort nicht mitspielen? Ich denke an 2018, Sie haben vorhin dieses Atomabkommen erwähnt, die Amerikaner damals schon unter Trump sind einfach rausgegangen. Die Europäer haben gesagt, wir machen das trotzdem. Ich kann mich erinnern, der damalige deutsche Außenminister Heiko Maas hat das immer wieder betont, wir kriegen das irgendwie hin. Es ist 0, gar nichts passiert. Ohne die Amerikaner scheint nichts zu funktionieren.
Naja, sie legen jetzt Wert auf diese militärische Intervention. Ich meine, nochmal, die Politik muss eben daneben sein. Und bis jetzt ist doch noch gar nicht klar, ob die Amerikaner intervenieren. Ja, es wird ein militärisches Drohpotenzial aufgebaut, aber mein Guess ist, so wie es jetzt steht, dass die Amerikaner letztlich nicht in den Krieg eintreten. Das ist eine Möglichkeit. Solange dies nicht der Fall ist, würde ich bis zur letzten Sekunde alle diplomatischen Mittel einsetzen, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Und nicht zu warten, was die Amerikaner nun machen oder nicht machen. Nein, man muss versuchen, jetzt diplomatisch parallel zu den militärischen Aktionen eine Eskalation zu verhindern.
Herr Kobler, Israels Krieg gegen den Iran verdrängt gerade die Ereignisse in Gaza, auch das Schicksal der verbliebenen israelischen Geiseln aus den Schlagzeilen, so ist zumindest mein Eindruck. Gehört das möglicherweise zum Kalkül der israelischen Führung, um innenpolitischen Druck zu mindern?
Also mein Gefühl ist schon sehr stark, dass das natürlich auch von der jetzigen Situation ablenken soll. Netanyahu verliert Rückhalt in der Bevölkerung, was den Gaza-Krieg anbelangt. Ich denke da auch, dass 70-80% der israelischen Bevölkerung diesen Krieg, der nur 20 Monate dauert, so nicht fortsetzen möchte. Die innerparteiliche Opposition wächst und insofern tritt jetzt mit der Aktion gegen den Iran einen Solidarisierungseffekt ein. Ich bin täglich in Kontakt mit Israelis, die sagen natürlich, da müssen wir jetzt durch. Ja, jetzt ist nicht die Zeit, an Netanyahu rumzukritteln wegen Gaza. Jetzt haben wir die Bedrohung aus Iran. Das muss zuerst laufen. Also insofern haben Sie recht, da ist auch ein Kalkül dabei, dass man in einer schwierigen innenpolitischen Situation, der Netanyahu ja ist, dass man da ablenkt von Gaza. Und wir sehen es ja auch in den deutschen Medien. Gaza kommt relativ gesehen wenig vor. Es gibt dort Hunger. Es kommen immer noch keine humanitären Leistungen nach Gaza. Die Bevölkerung wird ausgehungert. Es wird versucht, sie zu vertreiben. Es wird die Annexion vorbereitet. Alle diese Ziele, die auch laufen in der Region der Israelis, das wird in den Hintergrund gedrängt durch den Konflikt mit dem Iran, der das jetzt alles überlagert.
Gleichzeitig muss man aber auch sagen, schlagen ja iranische Raketen in israelischen Städten ein. Es gibt Tote und Verletzte und es zeigt sich, dass Israel durchaus verletzlich ist. Kann das nicht dann doch auch der israelischen Regierung wieder auf die Füße fallen?
Nein, das glaube ich nicht. Es zeigt, dass Israel verletzlich ist und das zeigt aber auch die Solidarität, die der Westen, die Deutschland insbesondere, die Amerikaner mit Israel haben. Es hat ja von Bundeskanzler Merz, aber auch von Wadephul die Kritik am Gaza-Krieg gegeben. Ich meine, da wird ja ziemlich klar gesagt, dass es nicht angeht. Völlig unabhängig, was der Grund ist. Natürlich müssen die Hamas die Geiseln freilassen. Natürlich haben sie terroristisch Israel überfallen. Aber unabhängig davon geht es nicht an, dass man Hunger als Waffe einsetzt und als Kriegsziel die Vertreibung der Bevölkerung hier einsetzt. Das geht nicht. Das hat die Bundesregierung auch klar gemacht. Aber es heißt nicht, dass wir nicht an der Seite Israels stehen. Wenn Israel von außen bedroht wird, wie es jetzt im Falle des Iran man sehen kann, wie Israel aber auch, wie Sie sagen, nicht so richtig in der Lage ist, sich hundertprozentig zu verteidigen, dann ist wirklich die Existenz Israels in Gefahr. Nach meiner Meinung war der Hamas brutale Überfall am 7.10.23 keine Bedrohung von Israel als Ganzes, als Staat. Aber die iranischen Aktionen, auf deren Genen, in deren Philosophie es wirklich ist, Israel als Staat auszulöschen, das ist doch eine ganz andere Kategorie. Und da bin ich voll und ganz an der Seite Israels und der Westen ist das auch, die Amerikaner vor allem auch.
Wie sehen Sie denn in diesem Licht deutsche Waffenlieferungen an Israel? Das war ja heftig kritisiert worden, vor allem auch mit Blick auf Gaza.
Nun ja, bei den Waffenlieferungen heißt es ja immer, was schwimmt, das geht, nicht wahr? Also U-Boote und alles Maritime, das ist wirklich existenzsichernd für Israel, was die Kleinwaffen anbelangt. Oder jetzt nehmen wir mal die Waffen, die gegen den Iran in Einsatz kommen. Würde ich sagen, da hätte ich keine Bedenken. Ich hätte allerdings Bedenken, wenn Waffen eingesetzt werden zu völkerrechtswidrigen Zwecken, zu Kriegsverbrechen, zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit, zum Einsatz von Hunger als Waffe. Wenn hier Waffen zum Einsatz kommen, dann sollte das unterbleiben.
Aber kann man das denn trennen?
Nun ja, ob sie ein U-Boot liefern oder Kleinwaffen, in der Tat kann man das trennen. Wenn sie Komponenten für ballistische Raketen liefern, die nicht nach Gaza geschossen werden und die auch in der Westbank überhaupt keinen Sinn machen, sondern die eigentlich nur im Falle von Iran einen Sinn machen, dann hätte ich da überhaupt keine Bedenken, dass Israel zu seiner Verteidigung diese Waffen kriegt. Aber Panzerkomponenten, wo Panzer dann hinterher Gaza besetzen, Kleinwaffen, die eingesetzt werden, um völkerrechtswidrig unverhältnismäßige Aktionen in Gaza zu machen, da würde ich dann schon eine Trennlinie ziehen.
Herr Kobler, Sie waren Jahrzehnte im diplomatischen Dienst. Sie arbeiten jetzt in einem Netzwerk Diplomaten ohne Grenzen, das sich für Frieden, Gleichheit und Zusammenarbeit einsetzt. Was trauen Sie denn der Diplomatie in einer Zeit zu, wo sich immer mehr das Recht oder vielleicht auch das Unrecht des Stärkeren durchzusetzen scheint?
Naja, das bedeutet ja, dass die Diplomatie sehr viel selbstbewusster, sehr viel stringenter, sehr viel offensiver, sehr viel aggressiver auftreten muss, als es bis jetzt der Fall ist. Und da richte ich mich natürlich auch an die Medien. Wenn ich sehe im Fernsehen, das sind Militärexperten und keine politischen Experten. Ja, das sind die Carlo Massalas dieser Welt und andere, die Dinge aus militärischer Sicht betrachten. Da gab es ja dieses sehr gute Buch von Ronan Farrow, das ist der Sohn von Woody Allen und Mia Farrow, der geschrieben hat, Das Ende der Diplomatie, der ganz genau beschreibt am Afghanistan-Krieg, wie die Militärs letztlich alle Schlüsselpositionen auch im Weißen Haus besetzen unter David Holbrooke, der damals der Afghanistan-Beauftragte war und damit wirklich ein Übergewicht der Militärs geschaffen haben in der amerikanischen Außenpolitik und die Diplomatie völlig auf dem Abstellgleis war. Das darf nicht passieren. Leider passiert das schon seit Jahren im Falle der Ukraine. Das heißt ja nicht, dass Diplomatie gleich erfolgreich sein muss. Aber nehmen wir noch das Wadeful-Beispiel jetzt in Genf mit den Gesprächen, der in einer Kriegssituation sich mit seinen Außenministerkollegen zusammensetzt und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Das ist Diplomatie. Der Iran ist geschwächt. Es stimmt, dass man stark militärisch auftreten muss. Erst dann bekommt man Parteien an den Verhandlungstisch. Ich habe das selbst oft erlebt. Ich war ja hier Kommandeur der Truppe sozusagen von bei der UNO im Kongo. Wir hatten 20.000 Soldaten mit aktivem Kampfauftrag. Es ist schon ein Unterschied, ob sie mit Kampfhubschraubern anrücken und den Menschen sagen, den Milizen sagen, hier, ich hätte gerne, dass ihr euch jetzt entwaffnet und die Waffen an die Regierung übergebt oder es passiert Schlimmes. Oder ob man nur mit Worten redet. Also Militär und Politik sind zwei Seiten einer Medaille. Und sie müssten sehr viel offensiver auftreten und sich nicht von den Militärs immer in den Hintergrund drängen lassen.
Herr Kobler, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Okay, ganz vielen Dank.